Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie sind bei DRS 2. Reflexe stellt heute ein junges literarisches Talent aus Leipzig vor. Ulrike Almuth-Sandig ist 30 Jahre alt und sie hat bereits als Lyrikerin viel Beachtung gefunden. Für ihre Gedichtbände Zunder und Sträumen wurde sie unter anderem mit dem Lyrikpreis Meran und dem renommierten Leonce und Lena Preis sowie einer Reihe von Aufenthaltsstipendien ausgezeichnet. Jetzt eben ist ihr Prosa-Debüt erschienen, der Geschichtenband Flamingos. Anlässlich einer Lesung von Ulrike Almuth-Sandig in Thun hat Hans-Ulrich Probst die Autorin im Hotel zum Gespräch getroffen und sie zu Beginn gebeten, über ihre Herkunft und ihren Werdegang gleich selbst das Nötige zu berichten.
Mein Werdegang, wo fange ich denn da jetzt an? Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen in Ostsachsen, östlich von der Elbe, bei Riesa. Das Dorf hieß Norwalde. In einem Pfarrhaushalt bin ich groß geworden und habe dann so die typische Wendekind-Karriere hinter mich gebracht. Was aber gut war, das meine ich jetzt gar nicht blöd, sondern...
Was ist daran typisch,
ja? Ja, das Typische ist einfach so, dass die Lehrer nicht wussten, was sie einem unterrichten sollten, weil sich von einem Jahr auf dem anderen die Fächer geändert haben und die Lehrer aber nicht geändert haben und dann die Lehrer auch keine Sicherheit hatten, ob sie nun nächstes Jahr noch unterrichten dürfen. Und man fand sich plötzlich mit ehemaligen SED-Lehrern im Philosophieunterricht wieder und so ganz irre Verbindungen gab es da. Englischunterricht von Russischlehrern, so ganz lustige Sachen eigentlich, die aber echt anstrengend sind vielleicht. Ja, aber ich will da gar nicht meckern, weil durch die Wende konnte ich natürlich auch studieren, was vorher für ein Pfarrerskind nicht möglich gewesen wäre. Und das habe ich dann auch gemacht. Nachdem ich ein Jahr in Frankreich gearbeitet habe, habe ich studiert Indologie und Religionswissenschaften und habe währenddessen angefangen, das Hobby zu vertiefen, Texte unter die Leute zu bringen, die von mir selber sind.
Und daraus ist jetzt das Schreiben geworden, vor allem Lyrik, ja. Jetzt der erste Erzählband Flamingos, die erste Geschichte, die beginnt wirklich sehr steil. Der Titel ist Über mich und dann heißt der erste Satz, das ist die Geschichte von jemandem, den es nie gegeben hat. Sie handelt von mir. Ehrlich gesagt ist es keine Geschichte, in der besonders viel passiert. Später hören wir, es gibt mich gar nicht, aber es gibt diese Geschichte. Also sie fordern zunächst mal den Leser, die Leserin, ihnen sozusagen bedingungslos zu folgen, nicht?
Ja, klar. Also man kann das auch eine Überforderung gleich am Anfang nennen, aber ich denke, dass es eine Überforderung nicht gibt. Man kann einen Leser nicht überfordern. Ein Leser wird eher meistens unterfordert. Das schafft er schon.
Es ist ein virtuoses Stück über die Möglichkeiten der Literatur, also auch die Autonomie, die Unabhängigkeit der Fantasie, der Fiktion, in dem immer wieder behauptet wird, das gäbe es alles nichts, aber es wird sehr wohl ein Lebenslauf erzählt, und zwar rückwärts, also im Grunde von einer Toten, wird ein langes Leben bis zur Geburt, zur Auflösung in den Anfängen, wo eben Leser und Erzähler oder Leserin und Erzählerin wieder zusammenfallen, berichtet. Wie ist dieses Stück entstanden?
Das Stück ist eigentlich ganz theoretisch entstanden. Ich hab mich dabei ertappt, wie ich oft Gedichte geschrieben habe, die mit meiner eigenen Abwesenheit zu tun haben. Und das, wie das beim Schreiben von Gedichten bei mir so ist, ist das nichts, was ich mir jetzt vornehme. Ich merke das bloß irgendwann und dann ist es eigentlich schon mit dieser Phase fast vorbei. Und mir fiel das so auf und dann habe ich eben weitergedacht und dachte, was ist das jetzt eigentlich mit der Verneinung? Kann ich eigentlich durch eine mehrfache Verneinung etwas sogar noch konfirmieren? Kann ich etwas sogar wirklicher machen, als es sonst wäre, indem ich permanent behaupte, es wäre nicht da. Also ist die doppelte Verneinung tatsächlich eine Bejahung? Und wenn ja, dann was für eine Art von Bejahung? Und dann, das waren eigentlich so Grübeleien, theoretisch, noch ganz ohne Text. Dann habe ich so weitergedacht, so über die Arroganz, die Schriftsteller oft haben, zu behaupten, sie seien die Schöpfer von fiktiver Wirklichkeit. Was ich eine gewisse Arroganz finde, aber ich weiß, wie die das meinen. Und dann habe ich gedacht, so, ich könnte doch mal zeigen, dass es eben genau vielleicht keine Schöpfung ist, aber vielleicht wird es ja dann aus Versehen doch wieder Schöpfung und so weiter. Und dann war ich dann irgendwann so weit, dass ich gedacht habe, nein, das überfordert mich, ich muss das jetzt quasi als Exempel durchstatuieren, um mal zu schauen, was davon eigentlich Unsinn ist, was ich mir denke. Also ich wollte es einfach mal ausprobieren. So.
Ja, es ist gelungen, dieses Ausprobieren, steht jetzt am Anfang des Erzählbands Flamingos. In den meisten Fällen aber sind diese Geschichten doch sehr stark verankert in einer realen Lebenswelt. Also greifen Begebenheiten, unerhörte Begebenheiten auf oder haben eben fantastische, märchenhafte Züge. Wenn Sie selber benennen müssten, was verbindet diese Geschichten?
Ich finde, dass diese Geschichten alle mit so einer merkwürdigen Form von Erinnerung arbeiten, eine Form von Erinnerung, die irgendwann in Fantasie übergeht. Und also ich finde die Geschichten auch gar nicht unbedingt so realistisch, wie sie so daherkommen, sondern teilweise ziemlich fantastisch so im Detail. Wenn man jetzt alles mal so nachprüfen würde, würde man merken, dass ich ziemlich viel einfach zusammenfantasiert habe. Und trotzdem kann man diese Geschichten vielleicht auch als Zeitdokumente oder irgendwie sowas lesen. Muss man aber nicht. Und das ist das, was ich, als ich die Geschichten dann alle zusammen so selber dann so zusammengestellt hatte, was mir dann selber erst auffiel, dass ich so eine komische Art eigentlich habe, Erinnerungen zu verschwurbeln.
Inwiefern verschwurbeln? Es ist doch ziemlich klar benannt. Sie sprechen eine sehr klare, genaue Sprache, eine klar von der Prägnanz und Kompaktheit des lyrischen Schreibens geprägte Sprache. Verschwurbelt würde ich jetzt das nicht nennen.
Vielleicht, ja, ich meine nicht die Sprache an sich, und da, bei der Sprache geht es mir schon um Prägnanz, aber nicht um Prägnanz an Fakten entlang, sondern an einer Form von Wirklichkeit entlang, die sich vielleicht besser zeigen lässt, wenn ich fantastische Mittel dazu nehme, als wenn ich jetzt einfach eine richtig realistische Short Story oder so erzählen würde. Zum Beispiel gibt es eine Geschichte über einen Jungen, der heißt Kai Arno, der eigentlich zwei Jungs ist, Kai und Arno, die sich einen Körper teilen, also Zwillinge in einem Körper sind. Und das kann man jetzt mit so realistischen Sachen aus der Biologie untermauern, so eine Geschichte. Aber im Endeffekt ist es eine Fantastik, die ich da aufgebaut habe. Aber eigentlich nicht, um fantastisch zu sein, sondern um zu zeigen, wie sich so ein Junge fühlt.
Genau, also es geht dann um Gefühle, es geht um Empfindungen und es geht nicht um die Behauptung von Fakten, dass die genau so anders gewesen wäre. Ja. Erinnerung ist sicher ein großes Leitthema und es geht auch um die Ungenauigkeit der Erinnerung. Also es geht um Gefühle, die bleiben, und es geht um das Schweben, denn man weiß nicht genau, wie es gewesen ist.
Ich denke, dass es auch bei Erinnerungen oft, also bei so subjektiven Lebenserinnerungen, ganz oft eigentlich egal ist, wie es wirklich gewesen ist. Denn man baut sich seine Identität entlang seiner Erinnerungen auf, und die sind immer subjektiv. Und das kann man als Schwäche des eigenen Erinnerungsvermögens nehmen, aber man kann es eben auch als Tor zur Fiktion nehmen und damit auch wirklich arbeiten. Und ich denke, dass ich da eher an einer Form von Wirklichkeit rankomme, als wenn ich jetzt beinahe harte, realistische Sachen auskramen würde.
Jemand hat eine Erfahrung gemacht und jetzt sucht er sich dazu eine Geschichte, nicht? Hat eben ihr Geburtstagspartner frisch ja dazu gesagt. Also ja, das Wesentliche sind die Geschichten.
Ja.
Und durch das Erzählen der Geschichten bemächtigt man sich sozusagen der eigenen Lebensrealität.
Ja.
Was trotzdem auffällt, ist die Dominanz des Todes in diesen Geschichten. Es gibt Trennungen, also es gibt Schmerz, es gibt auffällig auch sowohl junge Menschen, also da wird gespiegelt sicher was ihre Generation erfahren hat. Es gibt aber auch auffällig viele ältere Leben. Also die Großelterngeneration und die Kindergeneration, die sind beinahe wichtiger als die mittlere.
Ja.
Weshalb?
Weil das eine absolut unabgesicherte, also zwei Altersgruppen sind, die vollkommen unabgesichert sind. Zwei Altersgruppen, deren Kern eigentlich eine tiefe Unsicherheit ist, die nicht mit beiden Füßen auf dem Boden stehen können. Und die dadurch.
Und noch nicht und nicht mehr.
Noch nicht und nicht mehr. Und zum einen bringt es natürlich eine unglaubliche Verletzlichkeit mit sich, die mich interessiert. Und zum anderen bringt es auch eine unglaubliche Schönheit mit sich, mit Menschen zu tun zu haben oder mit Figuren zu tun zu haben, die angreifbar sind, die halt auch nicht immer nur die Guten sind, die auch wirklich tatsächlich in dem, was sie machen und wie sie an Dinge rangehen, an sich, mit sich selber umgehen, eigentlich angreifbar sind.
Und häufig der unsichere Blick des Kindes. Also wir haben diesen Jungen erwähnt, diesen Zwilling im Einling. Es gibt das Mädchen, das meint, seine große Schwester wäre zur Mutter gefahren, die die Familie verlassen hat. In Wahrheit Wahrheit in Anführungszeichen war sie wegen Magersucht wahrscheinlich in einer Klinik. Es gibt diese Geschichte vom Jungen, der nach dem Tod der Mutter sich völlig zurückzieht und den hilflosen Vater zurücklässt. Der Junge findet dann seinen Weg, aber das ist eigentlich eine Geschichte über Sprachlosigkeit und Unfähigkeit, mit der Trauer umzugehen. Es gibt die längste Geschichte, Mutabor nach Kalif Storch, über ein erblindendes Mädchen und die Schuldfrage an dessen Tod. Es rennt dann irgendwann davon, weil es mit dieser Blindheit nicht klarkommt. Das wird immer nur angedeutet, aber ist doch sehr präzise verortet in einer Schulsituation, einer Musikschule, wunderbar komponiert. So gibt es immer wieder diese Annäherung an großes Leid, an Schmerz und Tod.
Stimmt. Ist nicht geplant natürlich, das ist nichts, was ich mir überlege. Es ist auch, wir haben schon selber so unter Freunden gewitzelt, dass ich hoffentlich in meinem nächsten Buch nicht so viele rätselhafte Todesfälle drin haben werde. Das ist natürlich zum einen, hat das den ganz praktischen Sinn, dass das genau die Vorfälle sind, die überhaupt erst vielleicht zu Geschichten führen. Ja? Und das macht natürlich eine Geschichte erst zur Geschichte. Das, was Unerhörtes passiert, und das kann jetzt ein rätselhafter Unfall sein, das kann aber auch ein rätselhafter Zustand eines Menschen sein.
Und es gibt auch andere Beispiele. Und ich schlage vor, Ulrike Almuth-Sandig, wir hören uns jetzt mal in diesen Tonfall dieser Geschichten hinein. Es gibt eine Geschichte mit dem Titel 3000 Blauwale. Sie beschließt den Band und da wird der Boden bereitet für die Fantasie, auch für das Träumen. Aber realistisch zunächst wird die Geschichte erzählt, wie ein Mädchen vom Lande jeden Morgen mit dem Bus zur Schule fährt. Lesen Sie uns den Anfang von 3000 Blauwalen.
Okay, gern. Wir waren die von außerhalb. An der Schule nannten sie uns die Oberelbischen, weil wir auf der anderen Seite der Elbe wohnten. Wir waren immer die Letzten, die morgens kamen, und die Ersten, die nachmittags wieder los mussten. Wir wohnten in diesen Dörfern, die zwischen den Gewerbegebieten und Fichtenwaldstücken an der Bundesstraße zur Stadt aufgereiht waren. In den Zwingern standen Schäferhunde und an den Ketten rissen Spitze, die sich aufbäumten, wenn wir morgens im Nebel an der Einfahrt vorbeiliefen und die leise winselten, wenn wir außer Sichtweite waren. Wo sich kein Dorf, kein Gewerbegebiet und kein Fichtenwaldstück befand, lagen die Felder, Raps im Mai und Mais im Juli. Es gab nur eine einzige Elbbrücke im Umkreis von 30 Kilometern. Der Schulweg dauerte eine Stunde, manchmal länger. Dann standen wir im Stau. Der Bus war überhitzt. Vorne lief Radio. Wir standen. Es war fast noch Nacht. Weil wir aus unterschiedlichen Dörfern kamen, hielten wir uns die Plätze frei, denn der Bus füllte sich von Haltepunkt zu Haltepunkt und Sitzplätze waren begehrt. Jemandem einen Platz freizuhalten, ging mit einem Eintrag ins Poesiealbum einher. Aber eigentlich saßen wir zusammen, weil wir keine andere Wahl hatten. Tascha war die gesprächigste von uns. Sie hatte strähnige blonde Haare und trug sogar im Winter dieses knallrote Kleid, eins von der Art, wie 20-Jährige sie anhatten, hinten ausgeschnitten, unverschämt dünner Stoff, durch den sich der Bauchnabel abzeichnete. Es stand ihr nicht, aber sie bewegte sich wie eine Erwachsene darin, wie eine richtige Frau. Ihr Vater wohnte in Kaliningrad. Und Tascha übte das Rollen der R mit jedem, der sich breitschlagen ließ, und lachte alle aus, die das russische Wort für Fisch falsch aussprachen, also jeden von uns. Wir sagten Rüba oder Ruiba, nie sagten wir Reba. Wenn ich aus dem Fenster in den Nachtmorgen hinaussah, drückte sie manchmal ihr Gesicht zwischen den Bussitzen nach hinten durch und starrte mich an, bis ich zurückschaute. Ich rollte mit den Augen und sie lachte. Tascha lachte, immer ein bisschen zu laut. Tascha lachte für mich mit. Einfach so, ohne Anstrengung. Wenn Tascha nicht lachte, wenn Karen neben mir saß und wieder schwieg, weil Karen eigentlich immer schwieg, dann machte ich die Augen zu und dachte an nichts. Ich habe oft an nichts gedacht in diesem Bus. Es gab keinen Grund, an etwas anderes zu denken. Was hätte das auch sein sollen? Nichts. Und dann schlief ich ein. Ich schlief, als wäre ich gar nicht da. Ich schlief, als wäre ich woanders. Manchmal machte ich kurz die Augen auf, um zu sehen, wie weit es noch bis zur Brücke war. Dann zischten die roten Rücklichter der Autos auf der Überholspur an meinen Wimpern vorbei. Im Hellgrau schwammen die Felder und ich schloss die Augen wieder. Ich habe, die Schläfe an der beschlagenen Scheibe, viel geträumt.
Soweit ein Ausschnitt aus 3000 Blauwale aus dem Erzählband Flamingos von Ulrike Almuth-Sandig, heute Gast in Reflexe anlässlich einer Lesung in Thun. Ja, der Schlaf, man denkt sich in eine andere Welt. Es kommt eine große Schilderung von Träumen und das Zentralmotiv hat etwas mit der Zeit zu tun. Schloss sich die Augen, dehnte sich die Zeit, also die Fantasiewelten öffnen sich. Diese Wartezeit, diese scheinbar langweilige Zeit wird zum Gewinn für das Mädchen. Und da ist sozusagen auch das Einfallstor für die Poesie, für die Mobilisierung von Fantasie.
Ja, aber ich denke, dass das Mädchen selber das ganz unfantastisch empfindet. Ich glaube, für sie ist das wirklich diese Vorstellung, sie spart jetzt Kraft, sie spart jetzt Zeit für das, was in Zukunft auf sie zukommt. Das Leben hat sozusagen noch gar nicht angefangen. Das Leben fängt an, wenn sie von dort weggehen wird.
So endet die Geschichte und das Buch nicht. Bald würde meine Fahrt erst richtig anfangen. Sie würde lange dauern und ich wäre bereit, ja. Aber zugleich ist sie wohl gerüstet jetzt durch diese Abenteuerträume, wie sie es nennen.
Nicht? Denkt sie, ja.
Ja, denkt sie, klar.
Hoffentlich.
Was auffällt, ist die Vielseitigkeit, die formale. Es hat Dialoge, innere Monologe, viele wechselnde Perspektiven. Die Selbstverständlichkeit, sich eben als Autor herauszunehmen, sich in ältere, in andersgeschlechtliche, in Menschen hineinzudenken, brauchte das Mut?
Nee, ich habe darüber ehrlich gesagt gar nicht nachgedacht. Das hat aber auch sicherlich damit zu tun, dass es wäre ja jetzt vermessen zu behaupten, die Geschichten hätten jetzt nichts mit meinem eigenen Leben zu tun. Und ich komme da durchaus vor, aber eher so in den Nebenfiguren. Da kommt hier mal eine Nebenfigur vor, die tatsächlich was sagt, was ich als Kind mal gesagt habe. Oder
klar, sie sind vom Land in die Stadt zur Schule gefahren.
Genau, da ist diese Geschichte mit den 3000 Blauwalen ganz sicher die Geschichte, die am meisten mit meinem eigenen Leben zu tun hat. Und die anderen Geschichten, wie beispielsweise jetzt die von dem Mann, der seinen Vater beim Sterben in dem Jahr, in dem er stirbt, so begleitet, das sind Geschichten, die haben auch was mit mir zu tun, aber eher mit den Menschen, die ich kenne, wie ich die erlebe. Dann sage ich eigentlich nicht ich und meine mich, sondern das ist einfach nur eine Form, sich in die Geschichte reinzuarbeiten.
Ja, die Kunst des Autors, das plausibel und empathisch zu realisieren. Und diesem Vater tot wohnt man tatsächlich irgendwo gebannt zu und berührt.
Na, es macht es auch erzählbar. Es gibt so viele Dinge, die sind einfach nicht mitteilbar, wenn man immer nur von sich selber ausgeht, weil man dann vermessen werden würde oder weil man kitschig werden würde, weil man überhaupt nichts trennen könnte zwischen Literatur und dem eigenen Leben. Dann würden mich sozusagen meine eigenen Gefühle überrumpeln. Ich brauche da schon den Abstand dazu und dazu hilft mir natürlich das Erzählen aus einer ganz anderen Perspektive. Das ist eigentlich für mich eher die Hilfe. So.
Vielleicht die kühnste von allen Geschichten ist die Titelgeschichte, weil sie aus der Perspektive eines Kindes auch mit einem unbegreiflichen Tod handelt und die Leserin, der Leser erst auf diesem Gang eigentlich im Lesen realisiert, was da vorgefallen ist. Stellen Sie sich ein bisschen vor und dann hören wir einen Ausschnitt daraus.
Ja, die Geschichte wird von einem Jungen erzählt, der die ganze Zeit im Selbstgespräch zum einen mit sich ist und zum anderen im Zwiegespräch mit seinem Bruder Gunnar, der sich, wie der Junge findet oder denkt oder glaubt, die ganze Zeit im toten Winkel, also für den Erzähler nicht sichtbar, aufhält. Und Gunnar wird während der Geschichte immer stiller. Und
das ist der Gang von der Kirche zum Grab.
Genau,
Friedhof.
Es ist natürlich der Gang von der Kapelle eigentlich zum Grab.
Super.
Der Junge ist zum ersten Mal an diesem Tag Kreuzträger, das heißt, der
führt anstelle des 4 Jahre älteren Bruders.
Ja. Anstelle des 4 Jahre älteren Bruders, genau. Er tritt sozusagen in die Fußstapfen seines Bruders, den er die ganze Zeit anwesend wähnt und der aber eigentlich am Ende auf eine ganz andere Art und Weise anwesend ist, als der Junge vielleicht wahrhaben will.
Ja, ich glaube, wir lüften das Geheimnis. Er ist im Sarg. Durch einen Unfall oder auch durch eine unbegreifliche Entscheidung ums Leben bekommen, vom Wohnmobil, vom eigenen Vater überrollt. Und wie das jetzt eben nach und nach entwickelt wird, das hören wir uns in einer kurzen Passage an, wie Vater, Mutter und der 11-Jährige übrig bleiben und von dem Wohnmobil hören.
Den Einfall mit dem Wohnmobil hatte Mama. Bis nach Spanien braucht man 3 Tage. Und eine Woche, wenn man sich nicht beeilt. Auf halber Strecke liegt Straßburg, das ist schon eine französische Stadt, und in Südfrankreich machen wir eine Abstecher und sehen uns frei lebende Flamingos an. Die sind rosa, weil sie immer kleine Krebse fressen, in denen Carotin enthalten ist. Das ist auch in Karotten drin. Würden Flamingos sich also von Karotten ernähren, wären sie genauso rosa. Sie sind nicht zu übersehen. Da fahren wir hin. Ob wir auch zu dritt fahren, habe ich noch nicht gefragt. Ich habe seit Montag überhaupt nichts gefragt. Niemand hat was gefragt, aber wir sehen uns gegenseitig zu, Papa und ich und Mama. Beim Nichtsfragen sehen wir uns zu. Aber nur von Weitem. Mama ist nicht da, wo Papa ist, und ich bin hier vorne. Im Moment sehen alle mir zu. Ich bin Anführer, mein Rücken schwitzt wegen Armins Hand und wegen allen Zuschauern hinter mir. Letzte Mülltonne. Der Erdhaufen liegt direkt am Hauptweg. Es ist der dritte Platz neben der Hecke, hinter der die kleinen Urnengräber anfangen. Armins warme Hand drückt mich nach links an der Erde vorbei. Das Loch ist viereckig und tief. Mein Hut, der hat vier Ecken. Vier Ecken hat mein Hut, denke ich. Haha, du hast mir nicht gesagt, wie es weitergeht, denke ich. Aber Gunnar schweigt. Armins warme Hand schiebt mich an den Rand des Lochs und legt sich wieder auf meine Schulter. Stehen bleiben. Jetzt sehe ich alles. Der Trauerzug ist ungefähr 200 Schritte lang. Die meisten Leute kenne ich, meine Cousins sind auch da. Weiter hinten laufen Winter und Jone, die alte Wolf und andere aus der Straße. Kuckuck geht ganz hinten, ich erkenne ihn an der hellbraunen Weste. Die anderen sind alle in schwarzen und dunkelblauen Jacken, die Frauen tragen Blusen. Gunnar ist nirgends zu sehen. Die Männer haben den Sarg jetzt neben dem Loch abgestellt und laden die großen Blumensträuße ab. Nachher kommen sie auf den Erdhügel. Das ist immer so. Dieser Erdhügel ist genau wie alle anderen Erdhügel vorher und nachher. Ein Unterschied ist nicht zu sehen, und einen Grabstein gibt es auch noch nicht, auf den man den Unterschied ablesen könnte. Die Blumen liegen dann so lange auf dem Erdhügel, bis er geschrumpft ist. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand einen Erdhügel wegschaufelt oder so. Was passiert mit der ganzen Erde? Die kann doch nicht einsinken wie Blumenerde ins Beet. Darunter ist doch was. Darunter ist schließlich ein Sarg. Was passiert also mit dem Erdhügel? Was? Der Sarg ist viel größer als Gunnar.
Soweit noch eine Kostprobe aus der Titelgeschichte Flamingos des Erzählbands von Ulrike Almuth-Sandig. Jetzt eben vorgelesen von der Autorin. Ja, diese Perspektive des Elfjährigen, der mit diesem Ungeheuerlichen umgehen muss, das ist sehr einfühlsam und packend getroffen. Was war oder was ist der Hauptunterschied, wenn Sie sich in diese Figuren versetzen und eben Prosa schreiben gegenüber dem, was Sie bisher bekannt gemacht hat, das prägnante Gedicht, das Treffende, sehr mit dem Sprachmaterial arbeitenden Lyrischen?
Nee, man kann mit Sicherheit im Gedicht nicht von einem Erzähler sprechen, aber klar ist, dass es im Gedicht, dass ich selber da mehr im Gedicht drin stecke, also unverschlüsselter vielleicht, dass ich nicht in irgendwelchen Nebenfiguren oder in dem, was einer gehört hat, mal irgendwo oder in der Gegend stecke oder so, sondern dass das tatsächlich in ganz vielen, nicht in allen, aber in ganz vielen Gedichten, in denen ich sage, auch tatsächlich mich als Person meine und nicht mich als Figur meine und mich auch nicht stilisiere oder so. Das ist vielleicht für den Leser erstmal ein großer Unterschied. Für mich beim Schreiben spielt es ehrlich gesagt keine Rolle, weil ich mir darüber keine Gedanken mache weiter. Aber was auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist, dass ich Geschichten erzähle in Geschichten und das natürlich in Gedichten nur ansatzweise kann. Ich kann eine Geschichte anreißen, ich kann einen Zustand beschreiben, der eine Geschichte als Voraussetzung hat, die man sich dann automatisch mit dazu denkt, wo die Pfeiler gegeben sind. Aber ich kann im Gedicht keine Geschichte erzählen. Ich kann nur teilweise bis zu einem gewissen Grad Figuren erfinden in Gedichten. Ich könnte es schon machen, aber es wäre auch nicht sehr reizvoll im Gedicht. Und das ist für mich ein großer Unterschied. Abgesehen jetzt davon, dass ein Gedicht natürlich auch was Musikalisches ist, etwas, was mindestens ebenso musikalisch ist, wie es Sinn hat. Ein Gedicht ist für mich ein Text, der, wenn es ein ideales Gedicht gäbe, dann wäre das wahrscheinlich ein Text, der genauso aussieht, wie er klingt und wie das, wovon er handelt, beschaffen ist. Und das ist bei Geschichten ganz anders gelagert.
Genau, also diese Übereinstimmung, das Idealbild des Gedichts. Jetzt, Sie sind, wie so viele junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller, auch Absolventin des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig. Was haben Sie dort gelernt?
Mich durchzuboxen, zum Beispiel. Ich habe da ganz viele Sachen gelernt. Durchboxen, Kritik ernst nehmen. Das Wichtigste ist vielleicht, dass ich gelernt habe, mich selber nicht so wichtig zu nehmen und einzusehen, dass ich bei vielen Sachen größenwahnsinnig gewesen bin. Es tut sehr gut, wenn jemand einem sagt, du sag mal, was du da schreibst, ist wirklich richtiger Mist. Fang noch mal von vorne an. Fang richtig, also tu so, als ob du vorher noch nie was geschrieben hättest und schmeiß deine Sachen, die du vorher gemacht hast, weg. Und das tut sehr gut. Das ist sehr hart. Es kann auch sein, dass man dann monatelang gar nichts mehr schreibt. Aber mir tat das sehr gut. Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste daran, ja.
Nun, Sie können sich über Anerkennung und Aufmerksamkeit nicht beklagen. Sie haben Preise gewonnen, Sie haben Aufenthaltsstipendien gewonnen. Wir haben gehört, Sie kommen aus einer ländlichen Gegend, die ist auch sehr stark spürbar, die ist sehr genau erfasst, dieser Landstrich in einzelnen dieser Geschichten. Also wirklich, dass das lebt. Gleichzeitig kommen Sie jetzt eben aus New York, Sie waren in Sydney, hatten Aufenthaltsstipendien, eben sowohl auf dem Land oder in der Stadt. Spielt das eine Rolle? Ist es wichtig, wo Sie sind fürs Schreiben?
Ja, ist ganz wichtig. Ich brauche, um wirklich schreiben zu können, einen Ort, der nicht wichtig ist, also der sich mir nicht in den Vordergrund drängt. Ich würde nicht gerne in New York oder so leben wollen. Viele inspiriert es ja, gerade diese Eindrücke. Und ich brauche eigentlich, der ideale Ort wäre wahrscheinlich ein kahles Zimmer. So sieht auch mein Arbeitszimmer ehrlich gesagt aus. Und in einer Stadt, die nicht der Rede wert ist. Und Leipzig ist natürlich der Rede wert und ist ganz toll, aber das Schöne eben an Leipzig ist, dass ich es so gut kenne, weil es eben mir selber, es ist es ganz nahe der Gegend, in der ich aufgewachsen bin und es ist mir selber sehr vertraut. Das heißt, ich bin das so gewohnt, dass es für mich keine Rolle spielt. Die Stadt rückt für mich in den Hintergrund und das ist der ideale Ausgangspunkt, um sich mit anderen Sachen zu beschäftigen.
Was sind Ihre nächsten Projekte?
Als nächstes kommt ein Gedichtband raus. Nein, zuerst kommt ein Hörspiel raus, was auf der Erzählung Motabor, die in den Flamingos drin steht, basiert. Das Hörspiel heißt Unter Wasser und wird, ich glaube, am 11. April im SWR-Ur gesendet. Ja, und Frühjahr 2011 möchte ich dann eigentlich, so es denn klappt, bei Schöffling meinen nächsten Gedichtband rausbringen.
Aber mit Erzählung wird es auch weitergehen.
Auf jeden Fall, aber ich beeile mich nicht, ehrlich gesagt. Es kommt, wie es kommt. Und ich glaube, für Erzählung brauche ich ein bisschen länger auch.
Die fast obligate Frage an junge Autorinnen und Autoren: Gibt es Orientierungspunkte, Vorbilder, Ideale, woran sie sich orientieren oder was sie besonders oder auch als Leserin dann geprägt hat?
Ich finde es eine schwierige Frage, weil ich merke, es gibt Autoren, die sind vom Typ her so, dass die tatsächlich ihre Vorbilder pflegen. Und ich habe eher so Phasen, wo mich jemand beeindruckt und ich dem relativ willenlos in alle seine Bücher folge und die Phase erschöpft sich dann irgendwann. Und im Moment ist es gerade schon zum zweiten Mal Brecht, eher die frühen Sachen. Früher habe ich seine späten Sachen sehr gemocht. Ja, die Hauspostille finde ich so abstoßend wie anziehend. Das ist immer für mich ein gutes Zeichen, wenn ich etwas auch abstoßend finde. Aber auch Max Frisch hat mich phasenweise regelrecht umgehauen. Aber das sind Phasen. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin jetzt 10 Jahre lang in den Fußstapfen von Thomas Bernhard oder so, wie das viele machen. Das ist jetzt eine Typfrage, glaube ich.
Ulrike Almuzandig, vielen Dank für Auskünfte und alles Gute für Ihr weiteres Schreiben.
Dankeschön.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.